Das war so ein Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, das macht total Spaß, hier mit anderen Menschen zu sein, sich irgendwie in eine neue Rolle reinzuversetzen, sogar noch an einem fremden Ort zu sein und dabei reisen zu können. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt.
Monat für Monat begleitet Habers Bazaar die interessantesten Menschen der Welt. Und ab sofort begleiten sie uns. In der sechsten Folge wird die Schauspielerin Lena Klenke uns verraten, was ihre Rolle in der überaus erfolgreichen Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast ausmacht, wohin sie im Juli in den Urlaub fährt und was wir derweil anstellen können, um das Beste aus diesem Monat herauszuholen, der ja eh schon sowas wie Everybody's Darling ist. Wir kommen also im Habers Bazaar Podkalender im Juli, liebe Lena Klenke. Willkommen im Habers Bazaar Podkalender, liebe Lena Klenke. Nennt dich denn eigentlich jemand Annalena?
Fast niemand, eigentlich nur mein Opa.
Ah, okay.
Sonst gar nicht. Ich mag auch irgendwie den vollen Namen nicht so, deswegen habe ich so ein bisschen dafür gesorgt, dass der nicht so verbreitet wird, aber man findet ihn immer noch.
Wir wollen ja gemeinsam hier im Podkalender über den Monat Juli sprechen, einen besonders erfreulichen Monat für die meisten, weil er für viele ja unter dem Zeichen von Ferien steht. Tut er das für dich auch?
Ja, tatsächlich fahre ich im Juli das erste Mal so richtig seit über einem Jahr weg.
Wahnsinn, okay. Eigentlich nicht Wahnsinn, weil wir konnten ja alle nicht so richtig wegfahren wegen Corona, gell?
Ja, aber irgendwie hatte man, finde ich, jetzt schon das Gefühl, dass alles einfach gemacht haben in letzter Zeit und dass man irgendwie so total hinterherhängt. Und jetzt habe ich dann gedacht, ach, jetzt mache ich es dann auch einfach.
Ja, riskant. Und verrätst du uns auch, wo ungefähr du hinfahren willst und warum?
Nach Kroatien ans Meer. Da kann man super schwimmen, da ist das Wasser total klar und da war ich schon öfters und es ist weg, aber nicht so weit weg. Es ist so ein ganz guter Start, um ins Wegfahren wieder reinzukommen, so ein bisschen.
Zunächst einmal ist einer der ganz wichtigen Termine für dich im Juli wahrscheinlich der Serienstart, der Staffelstart deiner Serie, mit der du doch sehr vielen ins Bewusstsein gerauscht bist und das sogar international, nämlich How to Sell Drugs Fast. So heißt die Serie, in der du mitspielst und sie ist eine der drei deutschen Netflix-Produktionen und unglaublich erfolgreich. Kannst du uns sagen, Lena, wie viele Leute sie streamen und in wie viele Länder sie verkauft wurde?
Ja, bei Netflix ist ja das Verrückte, dass das von ab dem Tag, wo das quasi online geht, sofort alle Menschen sehen können. Also ich glaube, inzwischen sind bei Netflix 380 Länder. Vielleicht sind es sogar inzwischen jetzt schon 400. Und in denen kann man dann überall diese Serie gucken. Und die wird eben auch in 10 Sprachen wurde sie sogar übersetzt und in noch mal mehr Sprachen mit Untertiteln. Also es ist schon einfach wirklich sehr viel und das hat, glaube ich, sonst keine andere Plattform so ein großes Spektrum an Publikum auf einen Schlag. Deswegen, ich weiß nicht genau, wie viele es tatsächlich geguckt haben, aber das war schon verrückt mitzubekommen, dass irgendwie Leute wirklich auf der ganzen Welt das gesehen haben.
Ja, das glaube ich. Die Serie hat auf jeden Fall den Nerv und auch den Ton der Zeit getroffen. Sie wird hergestellt von der Kölner Firma Bild- und Tonfabrik, die ja auch das Neo-Magazin Royal produziert. Und sie erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte, sprich, sie handelt von jungen Menschen an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Und das hat demnach heute viel mit Technologie zu tun, mit der verwirrenden Vielfalt von Möglichkeiten im Netz und mit Drogen. Du spielst die Gymnasiastin Lisa Novak, die sich von dem Nerd Moritz trennt, der sie unbedingt zurückgewinnen will. Und das, indem er im Internet, also im Darknet genauer gesagt, Karriere macht als Online-Drogenhändler. Warum glaubt er, ihr damit imponieren zu können?
Ich glaube aus... Eigentlich ist es eher so eine Art Hilfeschrei und er weiß nicht mehr, was er noch irgendwie machen soll. Er merkt, dass Lisa im Ausland war und sich für andere Sachen interessiert und denkt irgendwie, er müsste ihr gefallen, er müsste aufregender sein, spannender. Und dann ist er da schon drin und kommt da gar nicht mehr raus.
Mhm. In How to Sell Drugs Fast wird gekifft, es werden Ecstasy-Pillen genommen oder vertickt. Die Sprache ist sehr anspielungsreich. Da ist mal die Rede von YouTube-Pranks oder OnlyFans-Accounts oder Ayahuasca-Trips. Die Protagonisten besuchen das Anton-Köllisch-Gymnasium, das genau wie ihr Heimatort fiktiv ist. Denn Anton Köllisch war der erste Chemiker, der 1912 MDMA hergestellt hat, den Wirkstoff in Ecstasy. Also sehr unwahrscheinlich, dass nachdem nochmal eine Schule benannt wird. Ja. Die super bösen Drogenbosse in der Serie sind, das ist wirklich mal ganz was Neues, Frauen. Aber es gibt eben auch ganz klassisch die saudummen Polizisten und die kiffenden Teenager und altklugen Kinder. Und dich, das Love Interest, das den Stein ja ins Rollen gebracht hat. Oder wie würdest du die Entwicklung deiner Rolle über diese drei Staffeln beschreiben?
Also die Lisa, die hat, finde ich, eine sehr spannende Entwicklung in den ganzen Staffeln durchgemacht, weil es eben damit losgeht in der ersten Staffel, dass sie aus einem Auslandsjahr zurückkommt und überhaupt nicht weiß, wohin sie möchte, ob sie wieder da sein möchte, ob sie eigentlich überhaupt nicht da sein möchte. Und dann wird sie da irgendwie reingezogen in dieses Ding von Moritz und eigentlich verknallt sie sich aber auch in jemand anderen. Und ja, ich glaube, sie weiß auch noch nicht so richtig, wer sie selber ist. Und in der zweiten Staffel ist sie dann eigentlich eher dabei, sich so ein bisschen wieder zu finden und sich selber mal was Gutes zu tun und irgendwie distanziert sich ein bisschen von ihrer Familie. Und jetzt in der dritten Staffel, ja, ist sie dann eher so Moritz ein bisschen auf der Spur und spürt eben, dass da irgendwas nicht mit richtigen Dingen zugeht und ist davon aber auch fasziniert, möchte auch eigentlich gern wieder Teil von seinem Leben sein. Und gleichzeitig hat sie ein bisschen Angst davor, was sie da rausfindet, dass das wirklich größer ist, als sie erwartet hat. Und ich glaube, zwischen diesem Reiz ist sie so ein bisschen hin und her gerissen. Will sie es überhaupt wissen oder hält sie sich lieber komplett raus?
Ja. Du bist, Lena, ja Jahrgang 1995. Also die in dieser Serie ja beschriebene Generation Z. Hast du irgendwas aus diesem Serienmilieu von dir oder von deiner Umgebung wiedererkannt?
Ich bin ja, also quasi ich als Ich-Person bin so ein bisschen zwischen dieser Generation Y, wie man sagt, und dann kommt ja Z. Und ich habe mich eher mal so gehörig zu der Generation davor gefühlt, weil die Generation Z, selbst da gibt's für mich noch so Sachen, die ich irgendwie gar nicht mehr mitbekommen habe. Also wo ich mich irgendwie schon quasi wie hinterhergefühlt. Also oft hatten wir so Sachen im Drehbuch stehen, wo ich so dachte, hä, was? Davon habe ich ja noch nie gehört.
Und was dann, war das?
Ja, als zum Beispiel in der zweiten Staffel war schon viel von TikTok drin, ja. Und da war TikTok noch gar nicht so angekommen hier. Und ich dachte mir nur, was macht man da auf TikTok? Und auch das Ganze irgendwie mit dem Darknet, mit dem hatte ich noch gar nichts so zu tun. Oder auch überhaupt dieses Bitcoin-Thema, das ist jetzt irgendwie auch in aller Munde am Anfang. Wir hatten das ja schon in der ersten Staffel, dass die Jungs irgendwie mit Bitcoin alles zahlen. Da dachte man immer noch, was soll das? Und jetzt auf einmal irgendwie ist das so in aller Munde. Deswegen habe ich immer schon unsere Serienautoren sehr bewundert, dass die immer schon so ein bisschen der Zeit voraus waren und auch schon oft so gerochen haben, was als nächstes so das große Ding wird. Weil oft, wenn man die Serie schaut, dann ist das ja schon wieder ein bisschen her. Aber während des Schauens denkt man immer wieder, ach ja, krass, stimmt, das ist gerade total aktuell. Und dafür haben die so ein ganz gutes Gefühl und Gespür. Und deswegen, glaube ich, auch kommt die Serie immer so gut an, weil es immer sehr, sehr ja aktuell und so am Puls der Zeit ist.
Ja. Du bist ja geboren oder wurdest geboren in München und aufgewachsen, aber bist du in den Nullerjahren in Berlin. Mhm. Wie ich las, im Prenzlauer Berg. Jener ja wirklich fast kulissenhaft schönen Szenerie aus Altbauten und veganen Restaurants und Bio-Eisläden. Oder war das damals noch ganz anders? Hat sich das alles, also dein alter Wohnort in den letzten Jahren, sehr verändert?
Das hat sich schon sehr verändert. Also als ich da aufgewachsen bin, waren die Altbauten eben alle noch sehr unrenoviert. Es gab irgendwie so total viel zu entdecken. Wir sind oft irgendwie in so Hauseingänge rein. Und im Sommer war es dann da immer so total schön kühl, weil es eben noch diese Altbauten waren. Dann haben wir da gespielt. Man konnte irgendwie in jeden Hinterhof und auch draußen, also quasi die Läden. Ja, es gab oft so Kellerläden, wo man irgendwie Krimskrams bekommen hat oder Spielzeug. Oder es gab so kleine Kioske, wo man sich so eine bunte Tüte mit Süßigkeiten irgendwie noch für, weiß ich nicht, eine Mark zusammenstellen konnte. Das wurde dann schnell Euro. Und mit diesem Euro und dieser quasi Jahrtausendwende hat sich das dann auch echt ganz schön verändert. Also dann wurden eben die Lücken, die es gab, mit Neubauten gefüllt. Die Altbauten wurden irgendwie alle renoviert. Ganz viele Häuser haben Dachgeschosse obendrauf bekommen. Und dann hat man schon auch irgendwann gemerkt, wie es einfach viel, viel voller wurde. Also ich weiß noch, am Anfang war unsere Straße so dafür bekannt, dass man immer einen Parkplatz gefunden hat. Meine Mama meinte immer, ja, hier kriegt man immer super einen Parkplatz. Und inzwischen ist das halt gar nicht mehr der Fall. Und ja, das hat sich auch schon von den Menschen verändert. Und ich bin gar nicht so ein Verfechter davon, dass irgendwie das total schlimm ist und früher war alles besser. Aber es ist auch einfach spürbar, dass das sich verändert hat und dass es eben in aller Munde ist und eben auch so, sag ich mal, hip geworden ist.
Und ein bisschen weniger abenteuerlich.
Ja, weil man irgendwie auch nicht mehr so richtig das Gefühl hat, das ist jetzt mein Kiez. Also wenn ich da noch bin, dann würde ich so gern irgendwie noch immer zu den Orten gehen, wo ich früher oft war. Aber irgendwie hat man die halt alle nicht mehr so für sich, weil es einfach sehr, sehr überlaufen ist und sehr voll. Und das ist natürlich einerseits schön, weil es auch wirklich ein schöner Ort ist, aber irgendwie halt auch schade, weil man ja natürlich gern seine Lieblingsorte sich für sich bewahrt.
Stimmt. Hast du denn da vielleicht noch irgendein Lieblingscafé? Oder obwohl, wenn du das jetzt sagst, dann ist es wahrscheinlich auch sofort überlaufen.
Ja, aber es gibt so ein paar Orte. Also es gibt da das Lass uns Freunde bleiben. Das ist noch so ein ganz ursprüngliches Café. Dann gibt's da um die Ecke auch so einen kleinen Kiosk-Späti, wo man aber auch super schön draußen sitzen kann. Auch in so einem ganz, ganz alten Haus, was jetzt leider auch renoviert werden soll. Das ist total schade und die sollen da raus.
Da hängt so ein Plakat, gell?
Ja, genau. Und da gibt's auch so eine Bürgerinitiative, dass man nicht quasi alle zusammen das Haus kaufen oder irgendwie mit der Stadt, dass man da einen Deal findet, dass wenigstens die unten drin bleiben können.
Ja.
Weil es eben echt schade ist, dass auch diese tollen Orte irgendwie jetzt auch dann so langsam verdrängt werden. Aber ein paar gibt's noch, die eben wirklich schon lange auch da sind und wo man immer wieder gern hingeht.
Es ist ja eigentlich, oder es klingt sehr antizyklisch, von Berlin nach München zu ziehen, ja. Schon gar als Schauspielerin. Was kann man da denn besser machen als in Berlin oder anders? Was vermisst du an Berlin und was überhaupt nicht?
Also für mich macht's die Mischung so ein bisschen. Ich glaube, ich könnte nicht ganz ohne Berlin, aber eben auf Dauer finde ich Berlin auch ein bisschen anstrengend. Also dann brauche ich oft wie so eine Art Pause von Berlin, weil in Berlin halt auch sehr reizüberflutend ist. Da ist immer was los, da trifft man immer sehr viele Menschen. Und ich habe oft gemerkt, wenn ich dann frei hatte und eigentlich so oft nach so einem Filmdreh braucht man dann irgendwie erstmal ein paar Tage, um so runterzukommen, dann konnte ich das oft in Berlin nicht so gut. Ich finde auch einfach ja eine Großstadt an sich sehr anstrengend. Und da habe ich gemerkt, dass es irgendwie dann so schade ist, dass immer, wenn ich frei habe, dass ich dann wegfahren musste, um irgendwie so runterzukommen. Und die Mischung habe ich jetzt irgendwie ganz gut, weil ich hier in München total gut entspannen und runterkommen kann. Und man ist eben wirklich in einer Dreiviertelstunde gleich draußen und an irgendwie einem klaren Bergsee. Und dann ist man aber auch super schnell wieder in der Stadt. Und wenn ich dann aber länger hier in München bin, dann freue ich mich auch wieder, wenn ich zwischendurch mal in Berlin bin. Also für mich ist so die Mischung ganz gut.
Du bist ja nicht auf dem klassischen Wege, wenn man das so sagen kann, wenn es ihn überhaupt gibt, zur Schauspielerei gekommen, sondern du hast mit 11 für einen Persil-Werbespot vorgesprochen. Aus Spaß, weil eine Freundin deiner Mutter eine Casting-Agentur hatte, richtig?
Richtig.
Und du wurdest dann auch genommen für den Werbespot. Was musstest du denn da machen? Und läuft dann auch? Kann man ihn vielleicht auf YouTube sehen? Oder?
Das war eine sehr, sehr kleine Rolle. Da erinnere ich mich nur so gut dran, weil das quasi wirklich das Erste war. Aber dann, ich glaube, so ein halbes Jahr später hatte ich noch ein Casting für einen VW-Werbespot. Und der wurde sogar in Barcelona gedreht, über 3 Tage. Und ich hatte sogar eine Sprechrolle. Und da bin ich dann zusammen mit meinem Papa hingefahren und das fand ich total aufregend. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie wirklich sehr, sehr lang gedreht haben und mein Papa dann irgendwann meinte, das geht jetzt nicht mehr, die muss schlafen. Wir sind hier seit über 12 Stunden und in Spanien gibt's aber irgendwie nicht dieses Kinderschutzgesetz, dass man dann aufhört. Und wir haben irgendwie immer weitergemacht und der Regisseur kam dann irgendwann zu mir und meinte, kannst du denn noch? Und ich meinte, ja, total, ist alles super. Und dann meinte der immer, naja, wenn sie noch kann, dann ist doch okay. Und irgendwann bin ich dann aber im Take eingeschlafen.
Oh.
Und da hat dann auch der Regisseur gemerkt, okay, jetzt reicht's vielleicht. Aber das war so ein Moment, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, das macht total Spaß, hier mit anderen Menschen zu sein, sich irgendwie in eine neue Rolle reinzuversetzen, sogar noch an einem fremden Ort zu sein und dabei reisen zu können. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt und habe mir dann gedacht, okay, wenn das jetzt da nochmal was kommt, dann mache ich das gern.
Und sieht man die noch? Laufen die noch oder...
Nee, also den VW-Spot habe ich irgendwann nochmal auf YouTube gefunden, aber auch in so ganz schlechter Qualität. Und den Persil-Spot gibt es, glaube ich, gar nicht.
Ja, schade. Es folgten dann Werbungen für C&A und Volkswagen, hast du schon gesagt. Und im Alter von 13 Jahren standest du dann in einer größeren Rolle vor der Kamera, und zwar für den Spielfilm Das letzte Schweigen. Hast du damals auf deiner Schule irgendeine Sonderbehandlung gespürt oder erhalten?
Nee, im Gegenteil. Meine Lehrer waren gar kein Fan davon, dass ich ab und zu mal gefehlt habe wegen den Drehs. Da musste ich dann eher immer extra viel nachholen und denen quasi so beweisen, dass das auch trotzdem geht. Und meinen Mitschülern habe ich auch gar nicht so richtig davon erzählt, weil ich so ein bisschen Angst oder gemerkt habe, dass wenn ich davon erzähle, dass oft viel Neid kommt. Gerade in so einem Alter ist es irgendwie, da sind ja Kinder oder Jugendliche oftmals ganz schön fies zueinander. Und ich habe dann gemerkt, für mich ist es besser, wenn ich gar nicht so viel davon erzähle, weil man irgendwie sich nicht so gut für mich mitfreut. Oder ich wenige Menschen hatte, die sich dafür mich gefreut haben, die irgendwie immer alle nur dachten, na, jetzt denkt ihr, die muss nicht mehr in die Schule oder was. Deswegen habe ich das oft eher so für mich gemacht und habe irgendwie versucht, in den Pausen dann das alles nachzuholen und dass man eben nicht so mitbekommt, dass ich öfters gefehlt habe. Mir war das eher fast so ein bisschen peinlich.
Ah, ganz schön anstrengend, so, ne?
Ja, es war so ein bisschen im Nachhinein, wie als hätte man so einen sehr intensiven Sport noch nebenbei gemacht, wo man hinfahren muss oder so. Und so war das so ein bisschen bei mir auch. Ich wollte das halt unbedingt und dann haben meine Eltern immer gesagt, ja, dann musst du das halt irgendwie nebenbei hinkriegen. Und das habe ich auch immer geschafft. Aber es gab dann eben nicht noch Zeit für viel mit Freunden abhängen oder irgendwie andere Hobbys, sondern das war dann quasi schon mein intensives Hobby.
Ja. Das folgten dann kleinere Rollen in Fuck You Goethe, Babylon, Berlin, Victoria in dem Spielfilm und in mehreren Tatorten, glaube ich, oder? Mehrere waren das gleich.
Ja, einmal der Münchner, dann nochmal auf jeden Fall mehrere.
Ja, deine Bekanntheit ist also langsam und stetig, aber ganz organisch gewachsen. Die war nicht über Nacht da. Aber spätestens jetzt mit dem Serienerfolg auf Netflix hast du eine sehr große Reichweite auf den sozialen Medien gewonnen, also Instagram namentlich. Und ich habe gelesen, du hast dir einmal ganz genau überlegt, wie du mit dieser Reichweite umgehst. Zu welchem Ergebnis bist du da gekommen?
Ja, ich überlege mir das öfters, weil natürlich ist da irgendwie diese Zahl und man ist sich dem bewusst. Und andererseits kann man das aber auch gar nicht greifen, weil man ja diese Menschen irgendwie nie sieht. Das ist irgendwie da einfach eine Zahl und das wird in so komischen Währungen ausgedrückt wie Likes und Views und Klicks und... Trotzdem ist das irgendwie alles einem ja doch dann sehr abstrakt und deswegen habe ich für mich gedacht, ich möchte mir das bewahren, dass ich das so mache, wie als würde da eben nicht diese große Zahl stehen und immer noch so, dass ich mich da drin wiedererkenne, dass das eben quasi nicht sich so von mir entfremdet, sondern dass das immer noch auf eine Art persönlich ist, ohne eben zu viel von meinem Leben zu teilen, weil es natürlich auch sowas wegnimmt. Ich habe neulich ein Interview mit einer Regisseurin gesehen, die da gar kein Fan von ist, dass Schauspieler überhaupt soziale Accounts haben. Die meinte, das nimmt die ganze Magie. Und wenn sie quasi sieht, wie die Küche von jemandem eingerichtet ist, dann kann die den überhaupt nicht mehr in einem Film ernst nehmen. Und das kann ich irgendwie auf eine Art und Weise auch verstehen, weil es natürlich irgendwie man ganz andere Einblicke in der Person bekommt, die man ja sonst gar nicht kennt und auf einmal glaubt man, die zu kennen. Und trotzdem finde ich es aber irgendwie schön, wenn man ja einfach Sachen miteinander teilen kann und gerade wenn es irgendwie Empfehlungen sind, auch jetzt kulturell oder auch in Bezug auf unseren Beruf, wenn man irgendwie mal was Tolles gesehen oder gelesen hat oder so. Also ich liebe nichts mehr, als wenn ich dann von jemand anderem irgendwie gehört oder gesehen habe, dass dem das gefallen hat und das vielleicht was ist, was ich sonst nie entdeckt hätte, dann freue ich mich immer total und denke dann immer, wenn ich das zurückgeben kann, dann hat sich's ja quasi schon gelohnt.
Ja, stimmt. Laut deinem Instagram-Account treibst du gerne Sport, gehst gern tanzen, zum Laufen und zum Yoga. Und man könnte den Eindruck gewinnen, dass du gerne kochst und bäckst. Zumindest postest du sehr appetitliche Bowls regelmäßig.
Ja, das sind auf jeden Fall alles Sachen, die ich gerne mache. Stimmt.
Von den vorhandenen Zutaten ausgehend, die es jetzt gerade gibt, ist es ja eigentlich die beste Zeit des Jahres, der Juli. Ja, die Kirschen sind super, die Erdbeeren auch. Es gibt Pfifferlinge und es gibt Pfirsiche. Hast du irgendwas, was du dieser Tage besonders gerne isst oder sogar selber zubereitest?
Ich bin ein großer Fan von Tomaten im Sommer, wenn die so richtig schön, also ich finde ja in Deutschland im Winter, die Tomaten kann man irgendwie eigentlich vergessen. Und wenn jetzt ist so die Zeit, wo man das Gefühl hat, okay, die haben wirklich mal ein bisschen Sonne gesehen. Und wenn man die vielleicht noch so ein paar Tage liegen lässt, dann sind die wirklich so richtig schön reif. Und dann bin ich ein Fan von Tomaten in jeglicher Form, sei es einfach nur so mit Salz oder eben in einer frischen Pastasauce oder mit Mozzarella. Als kalte Suppe, als Gazpacho auch sehr lecker. Also Tomaten in jeglicher Form.
Okay. Du teilst auch gerne Bilder von deinen Reisen, sei das Afrika, Italien oder die Türkei, New York, Kalifornien, sieht man alles bei dir. Du hast ja gerade schon erzählt, dass du eine kleine Reise nach Kroatien planst. Wo gehst du denn grundsätzlich hin, wenn du in einer anderen Stadt bist? Gibt es irgendeinen Ort, wo du sagst, das gehört auf jeden Fall zu einer Reise für mich dazu?
Also in Städten liebe ich es total, mich einfach so treiben zu lassen. Also wenn man irgendwie in einem Airbnb ist, dass man einfach rausgeht und guckt, was so um einen rum ist. Und vielleicht suche ich mir dann einen Café raus oder so und dann laufe ich dahin und vielleicht entdecke ich dann auf dem Weg noch was anderes, was ich irgendwie schön finde. Ein Platz, eine Kirche oder ein Fluss. Oft laufe ich auch gern einfach an Flüssen entlang in der Stadt und dann findet man ja oft schöne Orte. Und wenn es so auf dem Land ist, ja, dann bin ich ein großer Fan einfach so von so Roadtrips, sich auch einfach irgendwie ins Auto setzen und rumfahren und Orte selber entdecken oder irgendwie im Vorfeld von Freunden Tipps bekommen zu haben und dann die anzusteuern, aber vielleicht auch auf dem Weg irgendwie noch was anderes zu entdecken.
Ohne Google Maps also.
Am liebsten ohne Google Maps, aber manchmal braucht man es dann doch.
Ja. Dann findet ja im Juli auch, also genauer gesagt vom 1. bis zum 10. Juli in München, das internationale Filmfest statt.
Ja, da freue ich mich sehr.
Ja, das denke ich mir, dass du da sicherlich einige, es werden ja rund 70 Filme dort gezeigt, sowohl Open Air als auch in Festivalkinos, dann mit dem gebührenden Abstand natürlich. Hast du dir da schon einige ausgeguckt, die du besuchen willst?
Ja, ich habe es auf der Berlinale jetzt irgendwie nicht geschafft, was zu sehen und davor gab es ja auch schon ein bisschen Open-Air-Kino, aber ich habe es noch gar nicht geschafft. Deswegen wird das so das erste Mal, dass man irgendwie wieder mit anderen Menschen zusammen einen Film guckt. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und dass man vielleicht auch spontan wieder abends Menschen trifft und noch draußen zusammensitzt. Und ich habe mir auf jeden Fall einmal den Film Mein lieber Thomas rausgesucht. Auf den freue ich mich sehr mit auch einer Freundin von mir, Jelle Hase und Albrecht Schuch. Da geht es um den Thomas Brasch, zu der Zeit mit der Katharina Thalbach zusammen war. Die spielt Jelle Hase und die waren ja so ein, ja, ein sehr aufregendes Paar in Berlin oder überhaupt in Deutschland zu der Zeit in der DDR. Und der Film erzählt so ein bisschen, wie das da war und was für eine aufregende, aber auch intensive Liebe das war. Und der Thomas ist ja auch leider sehr früh verstorben. Ja, auf den Film bin ich sehr gespannt. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann den Rest lasse ich, glaube ich, so auf mich zukommen und lass mich vielleicht noch irgendwohin mitschleppen zu verschiedensten Filmen.
Ja. Ja, als Schauspieler wahrscheinlich ist es auch nicht so wahnsinnig schwer, an Karten zu kommen, wie jetzt jemand, der da irgendwie.
Ja, obwohl ich glaube auch, dass das dieses Jahr ein bisschen anders ist, weil es eben nicht ist, ich gehe mal noch schnell mit. Wahrscheinlich ist es doch oft so, dass man eben wofür Karten haben muss. Und auf jeden Fall weniger Platz. Aber mal gucken, wir werden es sehen.
Wie ist denn euer Wetter eigentlich in München? Ist es auch so gut wie in Berlin? Stichwort Open Air.
Es ist sehr lustig, weil es die ganzen letzten Tage immer so um 19, 20 Uhr so wahnsinnig angefangen hat zu gewittern und zu regnen, dass man dachte, oh Gott, das hört nie wieder auf und die ganze Stadt steht morgen unter Wasser. Und morgens ist es dann immer wieder total schön und heute jetzt auch wieder. Aber immer so gegen Nachmittag rollen dann so große Wolken an und dann kommt immer ordentlich was runter, aber was ja vielleicht für die Natur auch ganz schön ist.
Kennst du, Lena, denn schon Clubs, die super sind in München? Oder ist die Recherche Coronas wegen auch eher ausgefallen im letzten Jahr? Du, seit einem Jahr wohnst du jetzt in München,
ne? Genau, also seit ich hier wohne, war auf jeden Fall nichts mehr mit Club. Aber ich war vorher schon öfters hier und hatte schon so ein paar Favoriten, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wann die wieder aufmachen und wie das überhaupt sein wird, wieder in einem Club zu stehen. Ich mag das Blitz sehr gerne, das ist am Deutschen Museum. Das ist cool. Dann gibt es noch das Charlies, das mag ich auch sehr gerne. Die Rote Sonne. Aber ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch wieder aufmachen und wie die aufmachen. Das wird jetzt dann alles spannend.
Was für Musik hörst du denn gerne? Jetzt erscheinen natürlich auch im Juli wieder viele neue Alben. Zum Beispiel, darauf warten, glaube ich, viele Leute, das neue Billie Eilish-Album Happier Than Ever.
Stimmt.
Ist das was für dich oder was hörst du gerne?
Ja, ich finde sie an sich einfach eine super spannende Persönlichkeit und eine sehr coole Frau. Deswegen kenne ich wenige Menschen, die eigentlich gar nichts damit anfangen können. Und ich mag auch ihre Songs sehr gerne, auch schon die ersten und jetzt dann auch immer wieder. Ja, sowas höre ich auf jeden Fall auch gerne, so im Auto mal oder so. Sonst bin ich ein großer Hip-Hop, R&B-Fan, aber auch deutsche Sachen, also ganz durchmixt. Und zum Tanzen dann gerne auch mal elektronischer.
Okay. Und gibt es denn Bücher vielleicht, die du den vielen Reisenden und am Strand liegenden für den kommenden Juli ans Herz legen magst?
Ja, am 8. Juli, glaube ich, kommt ein Buch raus, was ich schon lesen durfte und sehr mochte, von Johanna Adorjan, auch eine Journalistin, die für die SZ schreibt und eben auch Autorin, und die hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Ciao, und da geht es um einen Feuilletonisten, der einen Artikel über eine junge Feministin schreiben will, und es beschreibt so 2-3 Tage, auf denen er sich auf die Reise macht, um die eben zu interviewen, und das Ganze endet in einem großen Skandal, wie man schon vermuten kann. Und er merkt nicht so richtig, dass er eben nicht mehr so der Nabel der Zeit ist und dass es inzwischen andere Menschen gibt, die auch eine sehr laute Stimme haben und sich äußern.
In den sozialen Medien.
In den sozialen Medien, auch viel auf Twitter und Co. Und das ist sehr lustig beschrieben und ja, die trifft den sehr guten Nabel der Zeit, so was aktuell gerade so los ist, und kann das gut in Worte fassen. Das hat mir sehr gefallen.
Und warum durftest du denn das schon lesen, jetzt 8 Tage vor Erscheinen oder noch länger?
Ja, das hat die liebe Johanna, die ich so ein bisschen kenne, mir schon geschickt und weiß, dass ich sehr gerne auch lese, und meinte, ob ich nicht vielleicht schon mal reingucken will. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Du bist ja auf deinen Reisen, sieht man zumindest auch wieder bei Instagram, häufiger im Museum. In Berlin findet ja im Juli der Museumssonntag statt. Ich weiß nicht, ob du davon was hast. Da gibt es halt an vielen öffentlichen Museen freien Eintritt. Und vor allem haben sie auch endlich wieder auf, ja, überhaupt wieder auf. Gibt es denn einen Termin im Juli, den du dir notiert hast? Wie etwa die Banksy-Ausstellung, die derzeit im Deutschen Museum in München läuft?
Ich war tatsächlich auch noch gar nicht im Museum, seit das wieder geht. Aber ich wohne hier gleich um die Ecke von den beiden Pinakotheken und vom Haus der Kunst. Die mag ich auch sehr gerne. Und beim Haus der Kunst bin ich neulich mit dem Fahrrad vorbeigefahren, habe gesehen, dass die auch eine tolle Ausstellung haben. Das Museum Brandhaus mag ich auch sehr gerne. Das ist hier auch gleich. Also ich glaube, ich mache dann vielleicht einfach mal so eine kleine München-Tour hier in meinem Umkreis. Und in Berlin bin ich ein großer Fan vom Hamburger Bahnhof und eigentlich alles, was da immer ist. Da braucht man eigentlich meistens gar nicht vorher gucken, was gerade drin ist. Ist eigentlich immer schön. Oder auch vom Gropiusbau.
Ja. Wie leicht oder schwer fällt es dir denn eigentlich, einmal von allen sozialen Medien zu pausieren? Und wie lange hältst du das aus? Wie wohl? Ich glaube, du bist gar nicht auf so vielen sozialen Medien, oder? Du bist auf Instagram und
Ja, eigentlich nur auf Instagram. Reicht ja auch schon. Da kann man auch schon genug Zeit drauf verschwenden.
Ja.
Ich mache das immer so sehr bewusst, dass ich dann einfach mal, wenn ich merke, dass es gerade ein bisschen viel war oder dass ich auch viel machen musste, weil vielleicht irgendwie ein neues Projekt anstand oder so, dass ich dann auch bewusst sage, okay, jetzt muss ich mal nichts machen, jetzt muss ich auch nicht mitbekommen, was passiert. Jetzt mache ich einfach mal eine Woche Pause. Und den ersten Tag fühlt sich das dann irgendwie oft komisch an und man denkt, ah, ich könnte ja noch kurz gucken. Ah, nee, ich lasse es lieber. Und ab Tag 2 wird es total angenehm und man vermisst es irgendwie gar nicht mehr. Und das habe ich im Januar schon mal gemacht und dann sind es irgendwie direkt 2 Wochen geworden. Und dann musste ich mich richtig dazu zwingen, wieder reinzugucken, weil dann ist man auf einmal irgendwie so dran gewöhnt, dass man merkt, okay, man hat so viel mehr Stunden am Tag und man braucht es wirklich nicht. Und man ruft viel mehr mal Leute an, weil man wissen will, was los ist, weil man nicht gesehen hat, was die gerade machen. Da habe ich gemerkt, dass das sehr angenehm ist und dass das oft komisch ist, quasi wieder anzufangen, weil man dann auch sehr schnell wieder in dieser Spirale drin ist. Ja, ich versuche bewusst auf jeden Fall immer zwischendurch das mal zu machen.
Ja. Es gibt ja, letzte Frage, liebe Lena, wenn man ganz genau hinschaut, in der Staffel 3 von How to Sell Drugs Fast, so etwas wie ein Cliffhanger, zumindest kann man das da reinlesen, ohne jetzt zu viel zu sagen. Weißt du denn schon, ob eine Staffel 4 geplant oder ausgeschlossen ist?
Ich weiß von gar nichts. Das war auch immer so gemein beim Drehen, weil wir natürlich auch wussten, wie es endet. Und es, wie du schon sagst, es ist kein Ende-Ende und es ist aber auch nicht ein Teaser schon für was folgen wird, sondern es ist so ein klassischer Cliffhanger. Man wird so dahin gehalten und auch das wurde mit uns gemacht. Wir wissen tatsächlich auch noch nicht, ob noch was kommt und wenn was kommt. Also dieses Jahr kommt auf jeden Fall nichts mehr. Sonst haben wir ja gleich immer im nächsten Jahr weitergedreht. Das ist jetzt dieses Jahr nicht der Fall, aber wer weiß, was nächstes
wer
Jahr ist.
Wer weiß es. Liebe Lena, dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Glück zu dem dritten Staffelstart, der jetzt erstmal kommt. Ja, 6 Folgen, glaube ich, sind es, oder 5?
6 Folgen geht wieder sehr schnell.
Ja. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Sommer und danke dir für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Und das war's schon wieder für den Monat Juli im Harper's Bazaar Podkalender. Wer Lena Klinkes Tipps noch einmal nachlesen möchte, kann das in unseren Shownotes tun. Wir wünschen Ihnen und euch einen wunderbaren Juli und hören uns wieder im August.